Hallo zusammen, wir sind die Journalistikstudentinnen Laura Danne und Katja Habach. Und in unserem Podcast geht es heute um das Thema... Katja, das wäre jetzt dein Einsatz gewesen.
Was? Nehmen wir schon auf? Oh, sorry, ich habe jetzt noch schnell was auf Instagram nachgeschaut.
Ach komm schon, die Welt geht doch nicht unter, wenn du mal kurz dein Handy weglegst.
Naja, aber manchmal eben doch. Ich meine, wir kennen das doch alle. Ständig gibt es eine neue Meldung, einen neuen Post in den sozialen Medien. Und da habe ich manchmal schon das Gefühl, dass, wenn ich nicht die ganze Zeit am Handy klebe, dass ich dann schon Dinge verpasse, über die dann am nächsten Tag ja ganz Deutschland redet.
Ja, da hast du natürlich nicht Unrecht. Und gerade für Journalistinnen ist das ja auch manchmal so, dadurch, dass soziale Medien immer öfter ja auch für die Themenfindung genutzt werden, dass die Journalistinnen natürlich auch immer möglichst up-to-date über alles und über die neuesten Entwicklungen bleiben möchten.
Eine Lösung hierfür bieten unter anderem Social Media Monitoring Tools zur Themenfindung, für die künstliche Intelligenz, das Hauptthema unserer Podcast-Reihe, eingesetzt wird, womit wir uns in dieser Podcast-Folge beschäftigen wollen.
Und auch das Thema User Engagement wollen wir natürlich nicht vernachlässigen, aber dazu später mehr.
KI im Journalismus. Ein Podcast in Kooperation mit dem KI Campus und dem Bayerischen Rundfunk. Produziert von der Journalistik der Universität Eichstätt.
Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts KI im Journalismus. Wir sind Laura Danne
und Katja Habach. In dieser vierten Folge geht es um das Thema KI-Assistenzsysteme, wertvolle Unterstützung im Social-Media-Kosmos, in den Bereichen Themenfindung und User-Engagement. Wir haben dazu mit Herrn Dr. Harald Bosch gesprochen, dem Gründer von Scatterblocks, einem Tool zum Social Media Monitoring.
Und für den Aspekt User Engagement konnten wir noch mit Frau Sissi Schneider vom Bayerischen Rundfunk über aktuelle Projekte reden. Ja, wir haben es ja vorhin im Einstieg gehört. Social Media wird immer wichtiger für Journalistinnen, um frühzeitig wichtige Ereignisse erkennen zu können. Aber gleichzeitig wird dort immer schneller, immer mehr Inhalt veröffentlicht, sodass es ja immer schwieriger wird, da den Überblick zu haben.
Ich habe das zum Beispiel auch dieses Jahr während der Fußball-EM 2021 erlebt. Ich gucke ja eigentlich nicht wirklich Fußball, aber mein Social-Media-Feed war zu der Zeit voll mit Berichten und Memes zu den Ereignissen. Zum Beispiel, dass da mal die Taube auf dem Spielfeld war oder sogar ein Paraglider.
Was? Ah, good to know. Danke, Katja. Davon habe ich ja noch gar nichts mitbekommen. Aber jetzt macht ein anderes Meme tatsächlich auch Sinn, was ich zur EM mal gesehen habe. Ach, Katja, jetzt hängst du ja schon wieder an deinem Handy. Ah, auf Instagram und Facebook bist du wieder unterwegs. Jetzt hättest du doch tatsächlich beinahe schon wieder deinen Einsatz verpasst.
Ach, Quatsch. Ich bin schon wieder dabei. Ich musste nur kurz ein Bild von unserem Podcast-Tag hier im Studio posten.
Ah, lass mal sehen. Hashtag Eichstätt, Hashtag Uni, Hashtag Podcast, Hashtag Hörfunkstudio. Jetzt weiß ja wirklich jeder Bescheid, was wir wo treiben.
Na, zumindest meine Follower.
Und alle, die auf dein Profil klicken, auch. Aber auch für Redaktionen können deine Informationen und generell Social-Media-Daten hilfreich sein.
Ja, da hast du natürlich recht. Jetzt begrüßen wir Herrn Bosch von Scatterblocks und er erklärt uns, wie sein Unternehmen Redaktionen dabei hilft, nützliche Informationen aus sozialen Netzwerken zu gewinnen.
Dr. Harald Bosch ist der Geschäftsführer von Scatterblocks. Scatterblocks beschreibt sich selbst als Social Media Intelligence für Lagezentren und Newsrooms und das Unternehmen ja, arbeitet unter anderem auch mit der dpa zusammen. Scatterblocks bietet KI-Lösungen an, durch die Redakteurinnen wichtige Ereignisse mittels sozialer Medien, beispielsweise Facebook oder auch Twitter, erkennen können. Das Unternehmen ist direkt aus dem Studium heraus gegründet worden, nämlich 2011. Herr Bosch hat Wirtschaftsinformatik studiert und sich im Laufe seines Masters immer mehr in die Richtung Informatik orientiert.
Schon seine Masterarbeit hat in gewisser Weise den Grundstein für Scatterblocks gelegt, denn die hatte nämlich das Thema visuelle Analyse von komplexen Datensätzen, beziehungsweise auch als Visual Analytics bezeichnet. Und das verbindet drei Themen: Erstens, künstliche Intelligenz, natürlich das Hauptthema unseres Podcasts. Dann zweitens, Informationsvisualisierung, also darum geht es, wie man abstrakten Daten eine visuelle Gestaltung geben kann. Denn wir kennen das alle ja, wenn man nur Text und Zahlen liest, dann tut man sich da manchmal doch ein bisschen schwierig, etwas darunter vorzustellen, da ist so ein Bild deutlich einfacher. Und das dritte Themenfeld war schließlich die Mensch-Maschinen-Kommunikation und wie eben diese Datenvisualisierung dabei helfen können. Also um es kurz zusammenzufassen, es ging quasi darum, komplexe Datensätze so handhabbar zu machen, dass Menschen sie besser verarbeiten können. Genau, und wie ging es dann für Sie weiter, Herr Bosch?
In dem Themenfeld habe ich dann auch promoviert. Und aus dem Themenfeld war auch eine Forschungsarbeit, die wir gemacht haben, wobei das hauptsächlich das Forschungsfeld von meinem Kollegen, dem Dr. Dennis Thom, war. Da war ein Forschungspartner dabei, das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe. Die haben damals die Anfrage gestellt, kann man eigentlich komplexe Lagen, Großschadenslagen und so auch mit Web 2.0 Daten, mit Daten, die die Leute sowieso in den sozialen Medien teilen, anreichern. Genau, und das hat so gut funktioniert, dass wir uns dann zum Ziel gesetzt haben, dass das nicht in der Schublade verstaubt, die Forschungsergebnisse, sondern eben auch in den realen Einsatz kommen. Deswegen haben wir dann Scatterblocks auch gegründet, also direkt nach der Promotion, nach der akademischen Laufbahn haben wir dann eben Scatterblocks gegründet. Und da war die Idee, kann man das, was die Leute sowieso mit der Welt teilen, eben irgendwie verfügbar machen.
Wenn ich Sie kurz unterbrechen dürfte, Herr Bosch. Ja, interessanter Name, Scatterblocks. Wie kamen Sie denn dazu?
Scatterblocks ist so ein Kofferwort aus Scatterplot und Microblocks. Also das war einfach unsere allererste Visualisierung, die wir damals gebaut haben. Scatterblocks, auf Deutsch Streudiagramm. Wir haben einfach Längen und Breitengrade genommen und geguckt, wo lassen sich soziale Medien, sogenannte Microblocks als Überbegriff für Twitter und Konsorten, auf einer Karte gut darstellen. Ja, wenn man das eben aus Lagebildern so kennt, alles, was irgendwie verortbar ist, kann man gut in Bezug zueinander setzen.
Ah, spannend! Um jetzt nochmal auf die Tätigkeit von Scatterblocks zurückzukommen, können Sie uns nochmal genauer erklären, welche Leistungen das Unternehmen denn so anbietet?
Genau. Was wir eben als Leistung bieten, ist genau dieses Zugang zu Informationen, die normalerweise im Überfluss ist und wo ich Probleme habe, sie anders zu filtern. Vielleicht anders gesagt, wenn in Deutschland jetzt gerade die Grillsaison anfängt und alle grillen und reden von Rauch und Feuer, dann ist das erstmal nichts Ungewöhnliches. Wenn aber irgendwie mehrere Leute am selben Ort von Rauch und Feuer reden, dann ist es wahrscheinlich, dass sie irgendwas gesehen haben und darüber berichten. Und das erzeugt in unseren Daten eine Anomalie. Also wir finden dann raus, hier reden plötzlich mehr Leute über Feuer und Rauch, als es normal ist. Und dann ist es ein Ereignis, über das wir unsere Kunden berichten, über das wir unsere Kunden informieren können. Ja, ich merke gerade nur, vielleicht ist es, kann man aber auch sagen, es sind so zwei Dinge, die wir machen. Das eine ist eben, wir finden neue Ereignisse, ungewöhnliche Ereignisse und weisen unsere Kunden darauf hin. Das habe ich gerade so ein bisschen umschrieben. Wie wir das machen, ist, wir wissen einfach, welches Wort wo wie häufig benutzt wird und können dann eben ungewöhnliche Sachen finden und darauf hinweisen. Das andere ist aber auch, dass wir so das klassische Social Media Monitoring auch unterstützen. Also man kann auch einfach mit Suchworten reden. Man kann auch einfach mit Suchworten arbeiten. Wenn ich zum Beispiel genau weiß, am Wochenende ist folgendes Thema interessant, weil da irgendeine Großveranstaltung zu diesem Thema ist, dann kann ich auch diese Suchbegriffe als Anfrage nehmen, kriege dann eine Sammlung von Daten und hat dann wiederum Werkzeuge, mit dieser Sammlung von Daten umzugehen.
Dann zum Bereich Entwicklung. Können Sie ja, ich sage mal, heruntergebrochen oder für einen Laien noch einmal die Funktionsweise von Scatterblocks erklären?
Ja, wir versuchen das immer so an drei Säulen darzustellen. Wir sammeln die Informationen von den sozialen Netzwerken möglichst breit. Also wir haben jetzt keine Suchanfrage, die heißt, Demonstration, Verkehrsunfall oder was auch immer, irgendwas, was eben auf einen sicherheitskritisches Ereignis zum Beispiel hinweisen würde, sondern wir versuchen möglichst breit die Informationen einzusammeln und dann eben selbst zu bewerten, ob da eine Anomalie vorliegt. Und dafür haben wir, wie gesagt, diese drei Bausteine. Das erste ist Wir müssen erstmal einen Ort wieder herleiten. Also wir nehmen den Text, aber auch die ganzen Metainformationen drumherum, die in so einem Social Media Post dranhängen und versuchen, den auf einer Karte zu verorten. Das ist manchmal sehr eindeutig. Manchmal kann es auch mehrere mögliche Orte geben. Das ist dann aber auch kein Problem. Aber wir haben danach auf jeden Fall einen verorteten Datenstrom, also eine Kombination aus Zeit, Ort und Text. Und in diesem verorteten Datenstrom, dann kommt die zweite Zeile, da machen wir eine Art Clustering. Das heißt, wir versuchen, ähnliche Wörter zu finden oder an einem Ort, einen Ort zu finden, an dem plötzlich mehrere Leute dasselbe sagen. Und dasselbe muss jetzt nicht unbedingt genau dasselbe sein, können auch Synonyme sein oder so. Aber es muss auf jeden Fall ungewöhnlich sein. Das heißt, es muss jetzt nicht unbedingt Biergarten in München sein. Es kann schon sein, dass das plötzlich mal häufiger vorkommt. Aber da können wir eben sagen, aufgrund unseres Datenbestandes, unserer Statistik über die Zeit, dass das einfach nichts Abnormales ist, sondern dass das hin und wieder vorkommt. Und dann haben wir nach diesem Schritt, nach diesem Clustering-Schritt, dieser Analyse, haben wir dann Ereigniskandidaten, könnte man sagen. Also dann könnte es zum Beispiel an einem Ort zu einem gewissen Thema ein Ereignis gegeben haben. Aber als letzten Schritt haben wir dann eben eine Art Klassifikation. Das heißt, alle diese Ereignisse werden in die gebräuchlichen journalistischen Ressorts einsortiert. Ja. Und das ist dann auch die Art, wie die Kunden quasi darauf zugreifen, auf diese Ereignisse. Die können einfach sagen, ich interessiere mich nur für sicherheitsrelevante Ereignisse aus Deutschland und es muss einen gewissen Schwellwert überschreiten. Dann will ich bitte eine E-Mail haben.
Stichwort KundInnen. Welche Bereiche oder welche Redaktionen verwenden denn Ihre Anwendungen oder Ihre Dienste? Und was schätzen insbesondere natürlich für uns relevant JournalistInnen am meisten?
Also was wir eben anbieten, ist diese Aufmerksamkeitssteuerung. Wir weisen Leute darauf hin, dass das hier etwas ist, wo man mal ein Auge drauf haben sollte. Wir können nichts verifizieren. Wir sagen auch nicht, das ist die Wahrheit, sondern wir sind eigentlich immer darauf angewiesen, dass jemand unsere Informationen nimmt und dann eine Recherche macht. Wir versuchen natürlich, die Informationen, die wir sammeln, so übersichtlich und konzentriert wie möglich darzustellen. Aber es ist immer möglich, dass es einfach Parodie war oder Satire oder von Leuten kommt, dass es ein Zufallstreffer war, ja. Also wir bauen keinen Content, den man direkt auf eine Webseite bringen könnte. Und drum sind wir meistens auch nicht so bei den meisten Zeitungsredaktionen bisher als Dienstleister. Unsere Kundengruppe ist eher eine Nachrichtenagentur, weil die haben auch diese Bereitschaft, bei manchen heißt es Radar Desk, das ist ein eigener Arbeitsbereich, die halt 24/7 besetzt sind im Schichtbetrieb und technikgestützt versuchen, neue Indizien zu sammeln und dann eben diese zu verifizieren, mal bei der lokalen Polizeibehörde anzurufen, oder bei anderen Redakteuren vor Ort, ja, oder eben diese Recherche zu machen, diese Verifikation zu machen, die wir nicht vollautomatisch liefern können. Genau, also man kann sich auch Scatterblocks als Leistung so ein bisschen vorstellen wie eine automatisierte Nachrichtenagentur, die aber nur Indizien liefert. Ja. Es geht sehr stark um Aufmerksamkeitssteuerung und das ist bei uns so ein mehrstufiger Prozess. Also die erste Indikation ist, dass ich vielleicht eine E-Mail oder eine Desktop-Notification kriege, neues Ereignis erkannt. Da kriegt man normalerweise nur so drei Worte hingeworfen. Ja. Zum Beispiel Überschwemmung Stuttgart Mitte oder sowas. Dann hat man diese drei Worte, da kann der Redakteur schon mal sagen, ist das relevant oder nicht. Und wenn er es relevant genug findet, um drauf zu klicken, dann kommt quasi erstmal eine Vorschau, wo heißt, okay, ich habe fast hier so zwei, drei Tweets, damit man sich besser was drunter vorstellen kann, weil aus drei Worten aus dem Zusammenhang gerissen ist manchmal schwer. Und wenn es dann immer noch relevant ist, dann kann er eben den Report öffnen. Das ist dann eine Webseite, die kann er auch offen haben. Das manchmal kann sich ja eine Situation auch erst entwickeln. Ja. Vielleicht ist sie interessant genug, als dass man sie nicht gleich verwerfen will, aber noch nicht interessant genug, um gleich eine Nachricht draus zu generieren. Kann man das also irgendwo mal hinlegen und beobachten, wie sich das Thema weiterentwickelt. Und dann sammelt es eventuell noch weitere Nachrichten auf, wächst schnell oder es kommen Begriffe dazu, die besonders interessant sind. Und dann macht der Redakteur vielleicht sich an die Arbeit.
Dann zurück zum Prozess der Entwicklung. Wie hat sich denn der herausgestellt? Welchen Herausforderungen mussten Sie sich stellen oder welche mussten Sie meistern? Und was, ja, waren denn Ihre anfänglichen Anwendungsfelder? Und hat sich da vielleicht mittlerweile auch etwas verändert?
Ja, durchaus. Wir haben so in der Situation angefangen, wie gesagt, 2011, da war das alles noch ein bisschen mehr vom Pioniergeist, auch von den Nutzern von sozialen Medien geprägt. Da haben Leute einfach Features genutzt, die würde heute keiner mehr nutzen. Ja. In der UI von Twitter zum Beispiel, wenn man einmal gesagt hat, ja, ich möchte mit der Welt gerne teilen, wo ich gerade bin, dann war das einfach, hat sich die Software das gespeichert und jeder Tweet, den man abgesetzt hat, war mit Geoposition getaggt. Das heißt, man konnte genau sagen, wer wo wann was geschrieben hat. Das war für uns insofern besonders wichtig, nicht weil wir den Leuten irgendwie hinterher spionieren wollen, aber wir konnten damit eben eine Landkarte erzeugen, welche Worte normalerweise an welchen Positionen genannt werden. Ja, das ist was ganz Triviales, wie einfach sowas wie Sprache, ja. Wo ist eben der englischsprachige Sprachraum? Wo spricht man eher Deutsch? Das kann aber auch was Lokaleres sein. Wo wird zum Beispiel eher Spätzle mit Soße gesagt oder wo Currywurst mit Pommes? Aus all diesen Sprachinformationen, die kann man quasi auf eine Karte bringen und lokalisieren. Und das war dann unsere Basis, dieses Sprachmodell, dieses georeferenzierte, auf dem wir dann wieder ungewöhnliche Sachen entdecken konnten. Das war so eine Herausforderung, dass sich das mittlerweile eben geändert hat. Ja, Leute schreiben nicht jedes Mal ihre Geoposition mit, nur weil sie was mit der Welt teilen wollen. Das heißt, wir müssen eigentlich jetzt immer selbst diese Informationen herleiten. Zum Glück können wir die gleichen Informationen dafür benutzen. Ja, einfach nur dadurch, was jemand sagt, welche Worte er für was benutzt, aber auch dadurch, ob er eben irgendwelche Toponyme, Städtenamen, Straßennamen oder sowas nutzt, können wir einfach auch diese Information nutzen, um einen Text, den wir bekommen haben von dem sozialen Medium, auch wiederum auf eine Karte zu bringen. Ja. Das war eine Herausforderung, diese Verortung von Informationen, weil die für uns sehr wichtig war, weil, wie mit dem eingangs erwähnten Beispiel, wenn eben drei Leute in Deutschland sagen, hier brennt's, dann ist es ziemlich irrelevant. Wenn alle am gleichen Ort stehen, dann ist es relevant. Dann haben die wahrscheinlich irgendwas Wichtiges gesehen. Eine andere Herausforderung war aber auch, das möglichst trennscharf zu machen, weil man glaubt gar nicht, wie martial der Sprachgebrauch im Sport zum Beispiel ist. Also insbesondere im englischsprachigen Bereich, da werden ständig irgendwelche Leute gekillt oder irgendwelche Player sind today on fire. Also Sprachgebrauch, wo das System jedes Mal sagt, oh, hier ist was Schlimmes passiert, ja, hier gibt es Tote und Verletzte und Leute werden umgebracht. Dabei war es einfach nur ein Fußballspiel. Das trennscharf hinzukriegen, das ist auch so eine Herausforderung, wo wir auch immer wieder damit kämpfen, ja.
So, jetzt noch einmal kurz im Rückblick. Wie können Journalistinnen Social Media Posts sinnvoll und ohne zu großen Suchaufwand nutzen? Mit sogenannten Social Media Intelligence Tools, wie zum Beispiel Scatterblocks, ist das möglich.
Und hier hilft eben künstliche Intelligenz, um die Aufmerksamkeit von KundInnen des Unternehmens auf neue ungewöhnliche Ereignisse zu lenken. Das heißt also, bei Scatterblocks handelt es sich sozusagen um eine automatisierte Nachrichtenagentur.
So bekommen Redaktionen also Zugang zu Informationen, die man als Laie vielleicht als unnötig oder überflüssig einstufen würde. Grob zusammengefasst läuft der Prozess hinter der Aufmerksamkeitssteuerung von Social Media Intelligence Tools so ab. Zuerst sammelt das System ziemlich breit Informationen aus sozialen Netzwerken, dann erkennt das KI-Tool Abweichungen vom normalen Gesprächsverhalten, also quasi Anomalien.
Und dies geschieht dann in drei Schritten. Zuerst wird der Ort vom Ereignis wieder hergeleitet. Das passiert aus den Metainformationen des Social Media Posts. Also zum Beispiel entweder, wenn ahnungslose Leute wie ich von vornherein einen Ortstag für beispielsweise Eichstätt nutzen, oder ansonsten eben aus den Infos, die direkt im Post selber verschriftlicht werden, also wenn zum Beispiel Städtenamen oder Dialekte vorkommen. Und dann wird eben versucht, dieses Ereignis visuell auf einer Karte zu verorten. Informationsvisualisierung, wie Herr Bosch schon gesprochen hat. Und dann kommt Schritt 2. Das ist eine Art Clustering, also eine Suche von ähnlichen Worten oder Ort, an dem mehrere Leute plötzlich dasselbe sagen. Wie beim Beispiel mit dem Brennen. Also wenn mehrere Leute in Deutschland verteilt davon schreiben, dass es brennt, dann ist es relativ egal. Wenn die Leute dir da schreiben, aber an einem Ort sind, dann schrillen natürlich die Alarmglocken.
Und im letzten Schritt werden die Ereignisse klassifiziert. Das heißt, was könnte es wo zu was für einem Ereignis gegeben haben? Und das wird dann in journalistische Ressorts eingeteilt und die Journalistinnen können dann im Vorfeld schon festlegen, in welchem Fall oder zu welchem Ressort sie eben eine Benachrichtigung von Scatterblocks haben möchten.
Wenn dann so ein ungewöhnliches und relevantes Ereignis gefunden wird, werden Redaktionen zunächst darauf hingewiesen, so nach dem Motto, hey, da ist etwas, allerdings noch ohne Garantie, dass das jetzt wirklich verifiziert ist. Und dann liegt es aber an den RedakteurInnen selber, ob sie das erstmal nur im Blick behalten oder gleich überprüfen wollen und dann zum Beispiel die zuständigen AnsprechpartnerInnen, etwa die Polizei, anrufen.
MediennutzerInnen können also auch ganz hilfreich für die Berichterstattung sein.
Ja, das stimmt allerdings.
Ah, schau mal, Katja, was ich gerade gesehen habe. Dein Post auf Instagram von vorhin, der hat ja schon tatsächlich über 300 Likes und sogar 100 Kommentare.
Oh, Wahnsinn. Aber die durchzuschauen dauert ja wieder ewig.
Für Redaktionen gibt es da tatsächlich bereits Hilfsmittel. Wusstest du das, Katja?
Nee, ist mir jetzt neu.
Der Bayerische Rundfunk, der testet solche zum Beispiel momentan. Und das wird uns nun Frau Schneider genauer erklären. Frau Schneider kennt ihr ja bereits aus unserem letzten Podcast über Robojournalismus. Sie arbeitet in der Produktentwicklung vom Bayerischen Rundfunk, konkret im AI und Automation Lab. Und das ist der Bereich im Bayerischen Rundfunk, der die Möglichkeiten der KI für den Journalismus nutzbar machen möchte. Der Bayerische Rundfunk beschäftigt sich dort aktuell mit Projekten, unter anderem mit dem Thema KI und User Engagement, konkret Kommentare. Frau Schneider, können Sie uns näher erzählen, ja, was denn Gegenstand dieser Projekte ist?
Wir experimentieren im Bereich Kommentarmoderation, gerade mit KI, und sind da ein bisschen am Testen. Da sieht es auch so aus, als wenn das hilfreich sein kann. Aber da auch nur natürlich in der Kombination mit der menschlichen Intelligenz. Also da ist es auf jeden Fall so, dass Kommentare weiterhin auch menschlich geprüft werden müssen. Es sieht aber so aus, als wenn KI unsere menschlichen Moderationskräfte da zumindest unterstützen könnte. Also wir haben ein System getestet. Wir wollen noch weitere Systeme testen, um da auch noch einen besseren Vergleich zu haben. Generell ist es so, dass wir schon gemerkt haben, dass es hilfreich sein kann, insbesondere in Zeiten, wenn sehr, sehr viele Kommentare auf einmal reinkommen, zum Beispiel bei Livestreams. Da ist es auf jeden Fall eine Erleichterung. Was wir jetzt getestet haben, ist die minimalinvasive Methode, dass die KI Vorschläge macht für die Moderation.
Aber Sie würden dann schon eher sagen, dass gerade bei so Bereichen wie eben User Engagement und Themenfindung, also dass da die Menschen auf alle Fälle in Zukunft unersetzlich bleiben werden, oder?
Ja, das sind einfach Bereiche, wo ich sehr viel auch mit Grauzonen zu tun habe, gerade im Bereich Kommentare, wo es sehr stark auf Kontext ankommt. Da ist die Datenlage einfach nicht so, dass ich da mit einer KI in Schwarz und Weiß einteilen könnte. Und abgesehen davon haben wir ja auch noch einen ganz anderen Aspekt als öffentlicher Rundfunk. Wollen wir ja unsere Kommentare gar nicht mit einer KI wegmoderieren, sondern wir wollen ja einen Dialog führen mit unseren Nutzerinnen und Nutzern. Das ist eine ganz wichtige Aufgabe von uns. Dementsprechend kann das für uns nur ein Hilfsmittel sein, um diesen Dialog zu führen.
Ja, echt interessant und auch total nachvollziehbar von Frau Schneider, wenn sie sagt, dass sie bei 100% KI in diesem Bereich noch etwas skeptisch ist, oder Laura?
Ja, stimmt. Schließlich haben die sozialen Medien ja nicht nur positive Seiten. Es gibt ja durchaus so einige Fake News, die sich viel zu schnell und ungesichert verbreiten können.
Stimmt. Das habe ich sogar neulich beim aktuellen Bundestagswahlkampf 2021 in Deutschland gesehen. Da wurden KandidatInnen Aussagen untergeschoben, die sie nie gesagt haben, obwohl das irgendwelche dubiosen Facebook-Seiten behauptet haben. Da sind nämlich sogar auch mal Bekannte von mir drauf reingefallen und haben das schön fleißig weitergeteilt, sodass es sich dann halt ja noch stärker weiter verbreiten konnte.
Ja, krass, da hast du natürlich recht. Und es gibt ja auch andere Möglichkeiten von Manipulation wie dazu gekaufte Likes oder auch Fake-Profile. Gerade das mit den Fake News betrifft ja nicht nur User Engagement, sondern auch wieder den Bereich Themenfindung. Deswegen interessiert uns, Katja und mich, natürlich, wie unsere Interviewpartnerinnen mit diesem Zwiespalt oder ja diesen Herausforderungen umgehen.
Ja, Herr Bosch, dann dürfen Sie gerne doch wieder den Anfang machen. Würden Sie sagen, dass Medienunternehmen generell skeptischer sind mit der Anwendung von KI-Lösungen bei der Themenfindung? Und wie sehen bzw. beurteilen Sie das Problem von Fake News und Manipulationen?
Also gerade im Journalismus habe ich da bisher auch wenig Bedenken gesehen, weil für die im Prinzip jegliche Art von Traffic eigentlich relevant sind. Ja. Also da gibt es gar nicht so die Unterscheidung zwischen, ist das jetzt manipuliert oder nicht, weil die Sichtbarkeit ist auf jeden Fall da. Und dann muss eben auch ein Redakteur draufschauen können, muss darauf hingewiesen werden. Und der ist dann eigentlich die Person, die dann entscheiden kann, ist das jetzt was von Substanz oder nicht? Ja, das ist dann die Person, die im Zweifel eben nochmal den Telefonhörer in die Hand nimmt und etwas überprüft. Ja. Und wie gesagt, im Journalismus ist man eher im Gedankengang, ja, selbst wenn da was künstlich herbeigeführt wird, müssen wir trotzdem darüber informiert werden, um es eben zu verifizieren. Weil für den Menschen ist es dann immer offensichtlich, dass das hier eine Falschmeldung ist. Aber für den KI-System im derzeitigen Stand eben nicht immer.
Und wie sehen Sie das, Frau Schneider?
Wenn es darum geht, zum Beispiel Social Media Hashtags mit gesellschaftlicher Relevanz gleichzusetzen, dann habe ich da eigentlich in meinem Versuchsaufbau schon einen Fehler gemacht, ja, weil das einfach nicht das Gleiche ist. Und in der Themenfindung vertrauen wir jedenfalls im Moment doch noch stärker auf die menschliche und auf die redaktionelle Expertise. Ja, genau aus diesem Grund, weil es eben manipulierbar ist und weil es eben schon im Grundsatz, wenn ich versuche, gesellschaftliche Relevanz aus Social Media Debatten abzuleiten, das sind einfach von vornherein schon Dinge, die nicht perfekt zusammenpassen und die vielleicht auch nicht so ratsam sind. Und wenn ich da mit KI-Methoden rangehe, wird der Fehler nicht besser. Ja, deshalb sehe ich da jetzt auch weniger die Gefahr der Beeinflussbarkeit, weil wenn ich Relevanz aus irgendwelchen Social-Media-Debatten rauskonstruieren will, habe ich eigentlich vorher schon einen Fehler gemacht, bevor ich überhaupt dieses Tool einsetze.
Ja, wie ihr sehen könnt, gerade im Bereich User Engagement bleibt menschliche Kontrolle nach wie vor wichtig, weil man auf Social Media vieles manipulieren kann.
Aber der Ansatz von Herrn Bosch ist natürlich auch sehr berechtigt, dass man, also selbst wenn man es mit einer Falschmeldung zu tun hat, die Menschen trotzdem darüber informieren sollte.
Genau, also wie in den anderen Folgen unseres Podcasts ist es also wichtig, künstliche Intelligenz gerade im Journalismus nicht zu sehr zu verteufeln als das Böse, etwas, was uns Journalistinnen alle arbeitslos macht oder auch alles vordiktiert. Aber man sollte auch nicht KI zu sehr verherrlichen und sich komplett nur darauf verlassen.
Ja, solche Tools sind halt eben Werkzeuge für JournalistInnen, die ihnen einiges an Arbeit abnehmen, aber mit denen JournalistInnen eben arbeiten können.
Abschließend, Frau Schneider, was ist denn so Ihre Meinung? Wird KI in Redaktionen, speziell in Ihrem Fall, bei User-Kommentaren eine größere Rolle in Zukunft spielen oder denken Sie, dass sich nicht so viel am aktuellen Status quo verändern wird?
Also ich rechne damit, dass gerade im Bereich Kommentarmoderation, dass der KI-Einsatz da eher noch zunehmen wird, weil ja auch das Kommentarvolumen unglaublich zunimmt. Also das sind ja wirklich Millionen von User-Kommentaren, die da anfallen pro Jahr. Und dementsprechend gibt es ja viele Medien, die das auch schon öffentlich kommuniziert haben, dass sie solche Systeme einsetzen. Wenn man den Nutzerdialog möchte, muss man einfach auch entsprechende Strukturen schaffen, damit umzugehen und auch dafür zu sorgen, dass die Möglichkeiten eben nicht missbraucht werden durch Hasskommentare und dergleichen.
Und wie sehen Sie das, Herr Bosch, in Bezug auf Ihren Bereich der Themenfindung? Wie wird sich da die Verbreitung von künstlicher Intelligenz weiterentwickeln?
Also die Themenfindung ist eben eins. Ich glaube, es wird nicht zu dem Zeitpunkt nicht dazu kommen, dass der Redakteur jetzt nur noch guckt, ja, nein. Er kontrolliert quasi nur noch und filtert aus, sondern er wird einfach ein größeres Angebot haben, ja. Und das kann er eben nur haben, indem jemand für ihn einfach schon mal unglaubliche Mengen von Texten und Dokumenten und Posts vorverarbeitet. Also ich glaube, das ist so der Gedankengang, der ihm da hilft. Die KI ist gut dafür, große, unstrukturierte Datenmengen zu strukturieren, zu sichten und schon mal den unglaublichen Anteil an Nonsens rauszufiltern, ja, um dann einfach eine reduzierte Datenbasis schon mal zu haben, auf der dann ein Redakteur arbeiten kann und seine Schwerpunkte setzen kann und seine Themen raussuchen kann und dann eben auch recherchieren kann.
Ja, damit wären wir auch schon am Ende dieser Folge angekommen. Wir hoffen natürlich, dass es euch gefallen hat und dass ihr einige neue Erkenntnisse über KI-Assistenzsysteme im Journalismus gewinnen konntet.
Alle Hintergründe und Folgen unseres Podcasts findet ihr jederzeit auf KI Campus und bei der Journalistik Eickstedt. Und lasst euch unbedingt nicht die nächste Folge entgehen, denn dort erfahrt ihr nämlich Spannendes über Deepfakes, deren Gefahren, Entlarvung und Nutzen.
Tschüss!